Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In unserer heutigen Folge sprechen wir über die Wirkung von Enzymen und darüber, was diese kleinen Helfer in unseren Lebensmitteln bewirken. Von A wie Aromageber bis Z wie Zartmacher. Wussten Sie, dass Ananas Fleisch zarter macht oder dass es Biokatalysatoren braucht, damit Brot locker wird und eine braune Kruste bekommt? Heute wird es bei Food Facts wieder chemisch. Naja, mit einer Prise Biologie und Biotechnologie. Denn wir sprechen über Enzyme, winzige Helfer, die in Lebensmitteln Großes leisten, oft ohne dass wir es merken. Wo sie natürlich vorkommen, wo sie gezielt eingesetzt werden und warum sie aus der modernen Lebensmittelherstellung kaum wegzudenken sind, klären wir mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hähnle von der TU Dresden. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, ihr kennt das schon. Hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Thomas, lass uns ganz vorn starten. Ja, was sind denn Enzyme überhaupt und woher kommt der Begriff?
Also Enzyme sind zunächst Proteine, also Eiweiße. Die haben dann oft noch kleinere Nebenbestandteile, funktionelle Nebenbestandteile, sogenannte Kofaktoren. Ja, und diese Enzyme, die spielen jetzt eine ganz wichtige Rolle eigentlich in allen lebenden Systemen. Man kann sie gewissermaßen sich vorstellen als molekulare Maschinen. Und die Maschinen, die steuern jetzt in Lebewesen alle möglichen Reaktionen. Chemisch gesehen sind jetzt Enzyme Biokatalysatoren. Das heißt, sie beschleunigen die Einstellung chemischer Gleichgewichte, wie man es korrekt ausdrückt. Und dabei ist dann jedes Enzym hochspezifisch. Es wirkt nur auf bestimmte Moleküle, das sind die sogenannten Substrate. Ja, und damit sind dann Enzyme lebenswichtig, wenn man so will, für alle biologischen Prozesse. Die Verdauung, die Energiegewinnung, die Zellregeneration, den Zellschutz und so weiter und halt, wie gesagt, in allen lebenden Systemen, ob jetzt Bakterien, Hefen, Pilze, Pflanzen und natürlich auch bei Menschen.
Bei dem Wort Enzyme musste ich direkt an unsere Folge zur Fermentation denken. Da ging es um Mikroorganismen, die man zur Herstellung von Sauerkraut braucht. Waren da nicht auch Enzyme im Spiel?
Ja, absolut. Ich meine, der Begriff Enzym, der kommt, sagt man zumindest aus dem Griechischen. Und dort bedeutet er dann so viel wie Gärungsstoff oder manchmal übersetzt man das auch mit im Sauerteig vorhanden. Und das sagt ja schon so ein bisschen, wie du richtig vermutest, dass diese Enzyme für alle Fermentationsprozesse relevant sind, für alles das, was wir da besprochen haben, Sauerkrautherstellung, alkoholische Gärung, Sauerteig und so weiter. Es sind also praktisch die von den Mikroorganismen produzierten Enzyme, die die eigentliche Arbeit machen beim Fermentieren. Also die Bildung von Milchsäure, die Bildung von Alkohol, alles das sind klar definierte enzymatische Prozesse.
Ja, demnach nutzen wir Menschen ja schon recht lange Enzyme bei der Lebensmittelherstellung. Wie sieht das denn wissenschaftlich aus? Also wann hat man denn ja, die ersten Enzyme entdeckt und herausgefunden, welche Wirkung sie haben?
Ja, in unserer Fermentationsfolge haben wir das ja schon so ein bisschen besprochen, seit wann der Mensch Bakterien oder Hefen und damit eigentlich auch Enzyme nutzt. Bier zum Beispiel wird seit 13.000 Jahren hergestellt. Aber natürlich hat man das gemacht, ohne dass man wusste, welche Prozesse da ablaufen. Das erste Enzym wurde vermutlich 1833 isoliert. Das war ein französischer Chemiker und der konnte einen Extrakt aus Gerstenmalz isolieren, den man dann verwenden konnte, um Stärke zu spalten. Und er hat dann den Begriff Diastase für diesen Extrakt geprägt und das war wahrscheinlich das erste isolierte Enzym. Der eigentliche Begriff Enzyme, der stammt dann aus dem Jahr 1878, da wurde aber dann noch nicht so die erste Zeit so richtig verwendet. Das kam dann erst einige Jahre später, da gab es dann eine ganz wichtige Entdeckung von einem deutschen Chemiker namens Buchner, das war 1890, und der hat die sogenannte zellfreie Gärung entdeckt. Also gezeigt, dass man die Hefezellen in ihrer Gesamtheit gar nicht braucht, sondern nur deren Inneres, also der Zellinhalt gewissermaßen, macht die chemischen Reaktionen und es sind dann eben die Enzyme. Der Buchner bekam für diese Entdeckung auch den Nobelpreis 1907 und der gilt als Begründer der Enzymologie. Es gab dann noch einen weiteren Nobelpreis, das war 1946, das waren englische Chemiker, die haben erstmals Proteine isoliert und kristallisiert, also die Struktur aufgeklärt und die konnten damit dann beweisen, dass Enzyme wirklich Proteine sind. Und das war für die Enzymforschung ein ganz wichtiger Durchbruch.
Und wenn wir das jetzt mal chemisch betrachten, was machen Enzyme denn eigentlich? Kannst du das erklären? Also ganz kurz und ohne chemische Formel.
Ohne chemische Formel. Also wie gesagt, die grundlegende Aufgabe von Enzymen ist, dass sie helfen, chemische Reaktionen schneller und effizienter ablaufen zu lassen, ohne dass sie dabei selber verbraucht werden. Das ist das Grundprinzip eines sogenannten Katalysators. Das funktioniert so, dass die Enzyme sich an ein bestimmtes Molekül ganz hochspezifisch binden, das sogenannte Substrat ist das, und es funktioniert dann nach dem sogenannten Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also das Enzym hat eine ganz spezifische Bindungsstelle, das ist wie so eine Art ja, Tasche oder ein Schloss eben im Molekül, und in dieses Schloss, in dieses aktive Zentrum, da bindet dann das Substrat, also quasi wie der Schlüssel. Und im Enzym wird dann das Substrat chemisch verändert, also gespalten, zusammengefügt, in eine andere Form gebracht oder so. Und so entsteht dann das Produkt und es geht dann aus dem Enzym raus und das neue Substrat kann wieder reingehen. Aus chemischer Sicht, wenn man es jetzt ein kleines bisschen sozusagen aus der physikalischen Chemie her erklärt, senken Enzyme die Aktivierungsenergie, so sagt man da. Das heißt, sie helfen damit dann, dass Reaktionen bei niedrigen Temperaturen ablaufen können, also zum Beispiel im menschlichen Körper bei 37 Grad. Ohne diese Enzyme, da bräuchte man viel, viel höhere Temperaturen. Und damit kann man dann kurz gesagt feststellen, dass Enzyme letztlich hochspezifische chemische Reaktionen ablaufen, die ohne sie, also ohne diese Enzyme, in den biologischen Systemen gar nicht ablaufen würden oder halt viel zu langsam.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das grundsätzliche Wirkprinzip bei Enzymen ja gleich, aber die eigentliche Wirkung kann ja extrem unterschiedlich sein. Das heißt, Enzyme können ja offenbar sehr viele Reaktionen katalysieren. Kann man die Enzyme vielleicht bezüglich ihrer Wirkung dann klassifizieren?
Ja, und das macht man auch, und zwar macht das abgekürzt die IUBMB, IUBMB, das ist, ich spreche es mal aus, die International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Das ist sozusagen die wissenschaftliche Oberorganisation, die für die offizielle Klassifikation und für die Benennung von Enzymen verantwortlich ist. Und da gibt es jetzt nach deren Klassifizierungssystem 7 Hauptreaktionen. Zwar werden die Enzyme nach 7 Hauptreaktionen unterschieden und dann in diese 7 Klassen eingeteilt, je nachdem eben, welche Reaktion sie katalysieren. Und in diesen Hauptklassen gibt es noch Unterklassen, je nach Reaktionsmechanismus, je nach strukturellen Aspekten. Und so kriegt dann jedes Enzym eine 4-stellige Codenummer gewissermaßen und ist damit dann eindeutig erfasst und eindeutig in diese Datenbank aufgenommen. Ja, und in dieser Datenbank von der IUBMB, da gibt es bis heute so rund 8000 Enzyme, für die man dann jetzt die Struktur kennt, die Wirkmechanismen kennt und eben damit dann in diese Datenbank hat aufnehmen können. Tatsächlich gibt es aber wahrscheinlich noch viel, viel mehr Enzyme. Allein in unserem Körper zum Beispiel sind es vermutlich rund 3000, die man aber jetzt meistens auch nur auf der Grundlage der Genomdaten kennt. Und tatsächlich schätzt man, dass es in der Natur wahrscheinlich über 1 Million verschiedener Enzyme gibt und von denen sind natürlich dann die allermeisten wahrscheinlich noch gar nicht bekannt.
Wow, müssen dann die Studis in deiner Vorlesung alle 8000 auswendig lernen? Wahrscheinlich sogar dann noch mit Strukturformeln in allem drum und dran?
Auswendig kann man und muss man natürlich da gar nicht so sehr viel lernen. Man kann das natürlich auch unmöglich lernen. Es ist aber schon so, dass das Kapitel Enzyme in unseren Vorlesungen Lebensmittelchemie einen recht großen Raum einnimmt. Ich kann es ja vielleicht mal sagen, wie viel Zeit wir da sozusagen investieren. Wir brauchen in der Vorlesung Lebensmittelchemie, das ist im 5. Semester, da kommt es dran, schon so rund, ich sage mit 10 bis 12 Doppelstunden. Da geht es dann neben der Einteilung, neben grundlegenden Wirkprinzipien, dann vor allen Dingen aber um angewandte Aspekte. Also sozusagen, wie kann man die Aktivität von Enzymen beeinflussen, wie kann man die hemmen, was machen die jetzt in Lebensmitteln, wie kann man sie anwenden. Ja, und dann kommt das Thema Enzyme auch noch in der Lebensmittelanalytik und im Praktikum dran. Man kann nämlich diese Enzyme auch nutzen, um beispielsweise Lebensmittelinhaltsstoffe im Gehalt zu bestimmen. Und dann wird natürlich auch im Kapitel Biochemie der Ernährung ein großer Abschnitt zu Enzymen kommen. Da geht es um Verdauungsprozesse, um Stoffwechselprozesse. Man sieht also jetzt schon, dass dieses Thema Enzyme hier bei uns an der TU Dresden im Fach Lebensmittelchemie einen sehr großen Stellenwert einnimmt. Das ist, ich möchte sogar sagen, so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für unser Curriculum.
Ja, lass uns doch vielleicht mal auf die Anwendung im Lebensmittelbereich genauer eingehen. Du sagst ja, es gibt ja 8000 Enzyme, die da genauer bekannt sind. Ja, das klingt ja fast schon nach einem regelrechten Enzymuniversum. Darf man denn jetzt alle 8000 klassifizierten Enzyme in Lebensmitteln einsetzen? Da gibt es doch bestimmt ja für die Verwendung genaue rechtliche Regelungen, oder?
Ja, das stimmt, im Enzymuniversum, das trifft es eigentlich ganz gut, aber nein, man darf natürlich nicht einfach so alle 8000 klassifizierten Enzyme in Lebensmittel einsetzen. Da gibt es natürlich in der EU ganz strenge Regelungen und die Grundlage dafür ist jetzt wie so oft wieder eine EU-Verordnung. Die hat die Nummer 1332/2008, die gilt seit 2010. So, und diese Verordnung, die legt jetzt fest, dass jedes Enzym, was man für die Lebensmittelproduktion einsetzen möchte, zuerst von der EFSA, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, geprüft werden muss. Dazu mussten dann die Hersteller ihre Enzyme, viele von denen waren ja schon vor Einführung dieser Verordnung bekannt, die mussten also alle ihre Enzyme bei der EFSA mit entsprechenden Unterlagen anmelden. Und die EFSA untersuchte dann, und die macht es auch immer noch, ob das betreffende Enzym sicher ist, ob es technologisch wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann und ob es natürlich vor allem keine Risiken, zum Beispiel Allergien oder so, in sich birgt. So, und wenn dann so ein Enzym diese Prüfung überstanden hat, dann wird es in eine sogenannte Union List aufgenommen. Und diese Liste soll dann irgendwann mal alle in der EU zugelassenen Lebensmittelenzyme enthalten, die dann verbindlich sind für alle EU-Mitgliedstaaten. Mitgliedstaaten. Also wieder so eine Positivliste, wie wir es ja schon mal besprochen haben, zum Beispiel bei den Zusatzstoffen oder den Aromastoffen. Jetzt ist aber ein bisschen das Problem, dass diese Prüfung der Lebensmittelenzyme durch die EFSA immer noch nicht abgeschlossen ist. Das hätte schon längst der Fall sein sollen, aber das Verfahren ist offenbar viel aufwendiger, als man sich zuerst gedacht hat. Und nun gibt es bislang nur eine vorläufige Union List, die ist, ich glaube, 2023 veröffentlicht worden. Und da stehen dann die Enzyme drin, die jetzt bereits geprüft und zugelassen sind. Es gibt aber noch eine Reihe Enzyme, die so weiterhin im Bewertungsprozess sind. Und wann diese Liste tatsächlich dann endgültig abgeschlossen ist, das kann momentan keiner so genau sagen. So, diese Liste, die umfasst jetzt nur, wenn ich so sagen darf, rund 400 Enzyme, die man jetzt für Lebensmittel anwenden darf. Und da sind auch sehr viele dabei, die ähnliche Wirkungen haben, nur halt aus verschiedenen Quellen dann isoliert wurden.
Was meinst du denn mit aus verschiedenen Quellen isoliert?
Also Quellen meine ich jetzt sozusagen den Organismus, der die betreffenden Enzyme produziert hat oder woraus sie dann isoliert wurden. Die allermeisten von diesen Enzymen, die gewinnt man eben durch Fermentation aus Mikroorganismen, also Bakterien, Schimmelpilze oder Hefen. Und diese Mikroorganismen, die bilden dann diese Enzyme im Rahmen ihrer zum Teil dann recht speziellen Stoffwechselprozesse, zum Beispiel die Bierhefe, die produziert zuckerspaltende Enzyme, der Weißschimmel, den man vom Camembert her kennt, der produziert Protein- und fettspaltende Enzyme und so weiter. Und zur Gewinnung der reinen Enzyme jetzt, da nutzt man dann entweder die Mikroorganismen direkt oder auch nach einer genetischen Modifikation. Solche gentechnischen Modifikationen, die kann man machen mit den Mikroorganismen, damit sie die Enzyme noch effizienter bilden, damit man noch mehr sozusagen von den Enzymen bei gleichem Aufwand gewissermaßen gewinnen kann. So, neben diesen mikrobiellen Enzymen, die machen glaube ich 90% oder so aller verwendeten Enzyme aus, da gibt es dann auch noch ganz wenige pflanzliche Enzyme, zum Beispiel Enzyme aus Getreide oder aus der Sojabohne, die man zum Beispiel beim Brotbacken einsetzen kann. Und ein Beispiel für ein Enzym aus tierischen Quellen ist das sogenannte Labferment. Das braucht man für die Käseherstellung. Und dieses Labferment, das gewinnt man aus dem Magen von Kälbern.
Wenn Enzyme jetzt in Lebensmitteln verwendet werden, wie muss man dann die Anwendung von Enzymen irgendwie kenntlich machen? Muss man das auf der Verpackung machen? Steht das dann in der Zutatenliste?
Ja, das ist genau auch in dieser Verordnung, die ich vorhin genannt habe, geregelt. Enzyme, die müssen auf Lebensmittelverpackungen draufstehen, aber Achtung, nur dann, wenn sie im Endprodukt noch aktiv sind oder dort eine Funktion haben. Dann muss es in der Zutatenliste stehen, dann gilt das Enzym tatsächlich als Zutat. Das findet man aber nur bei ganz, ganz wenigen Lebensmitteln. Am prominentesten ist da vielleicht Käse, da steht dann das Enzym oft drauf, und zwar das Enzym, was man zum Dicklegen der Milch braucht, wie man sagt. Und da steht dann in der Zutatenliste zum Beispiel Labenzym oder mikrobielles Lab oder so. Ansonsten gibt es eigentlich nur sehr wenige Lebensmittel, bei denen das Enzym tatsächlich noch aktiv ist, weil die meisten Lebensmittel werden ja erhitzt, bevor sie dann verpackt werden. Und damit werden die Enzyme inaktiviert. Dann sind sie im Endprodukt nicht mehr aktiv, nicht mehr nachweisbar. Und wenn dem so ist, dann muss man sie auch nicht mehr in der Zutatenliste aufführen, denn dann werden die als sogenannter technischer Hilfsstoff bezeichnet. So, das gilt jetzt für die Enzyme, die man direkt in Lebensmittel einsetzt. Jetzt gibt es noch zwei weitere oder zwei spezielle Enzyme. Die sind Zusatzstoffe, die gelten als Zusatzstoffe. Die haben entsprechende E-Nummern vom Namen her ist es die Invertase und das Lysozym. Die wirken natürlich im Endprodukt und die müssen dann auch in der Zutatenliste stehen.
Nochmal kurz zur Gentechnik. Du sagst, dass Enzyme aus gentechnisch veränderten Bakterien gewonnen werden. Muss man diese dann auch auf der Verpackung angeben?
Nee, das muss man nicht. Also man muss nicht angeben, ob die Enzyme genetisch verändert wurden. Da gilt nämlich Folgendes schon seit langem in der Regelung. Solange im Endprodukt keine DNA oder Zellen des genetisch veränderten Organismus nachweisbar sind, muss man eben nicht, besteht also keine Pflicht zur Kennzeichnung von genetisch verändert oder so. Das ist auch wissenschaftlich konsequent, wie ich denke, denn das Enzym selbst, was man dann nützt, das ist in seiner Zusammensetzung völlig identisch. Egal, ob es jetzt aus dem, ich sag mal, nativen oder aus dem gentechnisch veränderten Organismus gewonnen ist. Was man aber beachten muss, es gibt ja Produkte, bei denen draufsteht, ohne Gentechnik. Das haben wir auch in der Folge vor kurzem besprochen. Und wenn sowas draufsteht, dann dürfen auch wirklich keine Enzyme aus gentechnisch veränderten Organismen verwendet werden.
Dann lass uns doch vielleicht mal ein paar konkrete Beispiele für die Anwendung von Enzymen in Lebensmitteln besprechen. Was sind denn so die wichtigsten Anwendungen, also aus wirtschaftlicher Sicht?
Also wenn man das jetzt auf industrielle Anwendungen im Lebensmittelbereich bezieht, dann sind es vermutlich vor allem die Enzyme zur Stärkeverzuckerung, die sind vielleicht die wichtigsten. Die braucht man zur Herstellung von Glukosesirup als Süßungsmittel. Man braucht die dann auch in der Backwarenindustrie zum Beispiel, in manchen Ländern beim Bierbrauen, also immer da, wo Getreide zum Einsatz kommt, von dem man die Stärke aufspalten möchte. Ja, eine zweite wichtige Gruppe sind dann die Peptidasen, wie sie heißen, oder Proteasen, also das sind eiweißspaltende Enzyme. Die braucht man jetzt vor allem in der Käseherstellung für die Herstellung von Hypoallergene, also nicht mehr allergieauslösende Säuglingsnahrung, für die Fleischverarbeitung zum Beispiel als Fleischzartmacher. Die kann man auch kombinieren mit den Amylasen in der Backwarenindustrie zum Teig lockern oder zum Brot verbessern oder so. Ja, und da gibt es eine dritte ganz große Gruppe, das sind die Lipasen. Die bauen Fette ab und die nutzt man vor allen Dingen eigentlich in der Waschmittelindustrie oder zum Beispiel auch in den Tabs für die Spülmaschinen, also für Reinigungen, für Reinigungsmittel. Man nutzt solche Lipasen aber auch direkt in Lebensmitteln, zum Beispiel bei der Margarineherstellung oder zur Erzeugung von Aromastoffen in der Käsereifung. So, das sind jetzt vielleicht die drei Hauptgruppen, wenn man so sagen darf. Es gibt dann neben diesen recht breit anwendbaren Enzymen noch ein paar so spezielle Enzyme, die so bestimmte Spezialaufgaben sozusagen machen. Und da wäre zum Beispiel die Laktase zu nennen. Die braucht man, um den Milchzucker zu spalten für die Herstellung laktosefreier Milch. Oder ein Enzym, was Pektinase heißt. Das baut die Zellwand, also das Pektin, den Hauptbestandteil der Zellwand, von Früchten oder Äpfeln ab. Und es hilft dann zum Beispiel bei der Saftgewinnung oder bei der Mostgewinnung und verbessert da die Ausbeute.
Es sind ja wirklich super viele Anwendungen. Alle sind super spannend und super interessant. Ich wüsste gar nicht, wo wir anfangen wollen. Aber vielleicht mache ich einen Vorschlag, dass wir uns einige genauer anschauen. Mich würde nämlich interessieren, die Stärkeverzuckerung. Die hast du erwähnt. Ich kenne aber Glukosesirup bzw. Fructosesirup zum Süßen nur aus den USA, wo ich ein Auslandsjahr gemacht habe. Da sind doch auch Enzyme beteiligt.
Ja, das stimmt. Das ist ganz richtig. Und zwar wird dieser High Fructose Corn Syrup, wie er heißt, HFCS abgekürzt. Manche sagen da heute auch Isoglucose dazu. Also dieser Fructosesirup, der wird in der Tat durch einen mehrstufigen enzymatischen Prozess hergestellt. Der Ausgangsstoff ist da, wie vorhin schon gesagt, die Maisstärke, also ein Polysaccharid, bestehend aus vielen Glukosemolekülen, also vielen Traubenzuckerbausteinen. Und diese Maisstärke, die wird zunächst durch stärkespaltende Enzyme, die heißen Amylasen oder Amyloglucosidasen, sozusagen in die einzelnen Glukosebausteine aufgespalten. So entsteht der Glukosesirup. Den könnten wir jetzt schon direkt zum Süßen verwenden, weil es aber der Fruchtzucker, also die Fructose, die noch süßer ist als die Glukose und zudem dann dem Produkt so eine honigartige Konsistenz verleihen soll, der wird dann in einem weiteren enzymatischen Schritt ein Teil der Glukose durch ein Enzym, das heißt Glukoseisomerase, in die Fructose, also in Fruchtzucker, umgewandelt. Man stellt also gewissermaßen das Verhältnis von Traubenzucker zu Fruchtzucker ein. Im Endprodukt hat man dann also einen Sirup, in dem der Gehalt an Fructose ganz unterschiedlich sein kann. Da gibt man auch den Gehalt an Fructose an. Die heißen dann zum Beispiel HFCS 42 oder so. Da ist 42% Fructose drin oder so. Ja, und dieser Sirup, den kann man dann kaufen im Supermarkt zum Süßen daheim. Der hat eine Konsistenz ähnlich wie Honig. Der größte Teil von diesem Fructose-Sirup, der geht aber in die industrielle Produktion, zum Beispiel für die Herstellung von Limonaden, von Soßen, von Joghurts und so. Ganz witzig vielleicht, wenn man eine Cola in den USA und in Deutschland vergleicht, dann ist die in den USA eben mit diesem Glukose-Fructose-Sirup gesüßt. Bei uns in Deutschland ist es mit dem klassischen Rübenzucker gesüßt. Und vom Geschmack her wird man eigentlich gar keinen so großen Unterschied erkennen. Und was die Kalorien angeht, ist da natürlich überhaupt kein Unterschied.
Aber woher kommt das dann, der Unterschied zwischen den Ländern? Warum gibt es diesen Fructosesirup nur in den USA und nicht bei uns?
Ja, das ist eine spannende Frage, die jetzt nichts mehr so mit Chemie zu tun hat. Der Hintergrund für diesen Unterschied sind jetzt politisch-regulatorische Aspekte, möchte ich es mal nennen. Und zwar ist in den USA Mais der wichtigste Rohstoff für diese Süßungsmittelproduktion. Die USA ist einer der größten Maisproduzenten der Welt. Und da ist der Anbau von Mais seit vielen Jahren extrem subventioniert worden. Das macht dann die Maisstärke sehr günstig und damit war das halt dann die sozusagen günstige Grundlage für diesen Fructose-Sirup. Und gleichzeitig gab es dann noch hohe Importzölle auf Roh- und auf Rübenzucker, was dann diese Alternativen teurer gemacht hat. Und so hat sich dann, ich glaube, das begann so in den 1970er Jahren, dieser Fructose-Sirup in den USA quasi als Hauptsüßungsmittel durchgesetzt. Da spielten dann auch noch weitere politische Gegebenheiten eine recht interessante Rolle, denn so einer der Hauptproduzenten für Zucker, in dem Fall jetzt von Rohrzucker, wäre zum Beispiel Kuba und andere Staaten so in Süd- und Mittelamerika, von denen wollte man eben unabhängig werden oder wie im Falle von Kuba zum Beispiel, wurde das Land natürlich ganz gezielt boykottiert, sodass dann der eigentlich sehr günstige Rohrzucker nicht eingeführt werden konnte und damit dann eben diese auf Maisstärke basierende Technologie aufgebaut wurde. Übrigens, wenn ich das vielleicht sagen darf, gibt es so das Thema mit Subventionen und dem Einfluss von, ich sag mal, Lobbyverbänden auch in Deutschland und in der EU. Da wurde nämlich jahrelang der Anbau von Zuckerrüben subventioniert. Bis 2017 war das, glaube ich. An sich wäre nämlich der Rohrzucker viel, viel günstiger, viel einfacher auch zu produzieren, aber man wollte eben die heimische Landwirtschaft sozusagen stärken und hat damit dann den Anbau der Zuckerrüben und die Herstellung sozusagen des eigentlich teureren Rübenzuckers entsprechend subventioniert.
Du sagtest, zur Stärkeverzuckerung braucht man die Amylase. Spielt das nicht dann auch beim Brotbacken eine Rolle? Also ich weiß ja, dass einige unserer Hörerinnen leidenschaftliche Brotbäcker sind.
Ja, das stimmt. Die Amylase, die spielt tatsächlich eine ganz wichtige Rolle beim Brotbacken. Und zwar kommt dieses Enzym natürlicherweise im Getreide vor, also im Weizen oder im Roggen. Wenn man jetzt Mehl mit Wasser zu einem Teig vermischt, dann wird diese Amylase aktiv und die ist dann dafür verantwortlich, dass die Stärke im Mehl in kleinere Zuckerbausteine, also Maltose, Malzzucker und Glucose, aufgespalten wird. Und diese Zucker, die liefern dann für die Hefen oder die Sauerteigbakterien gewissermaßen das Futter, wodurch die dann anfangen können zu gären und Gase wie Kohlendioxid oder so produzieren können. Der Teig geht dann auf und das ist dann quasi ein Resultat dieser Amylase-Vorspaltung sozusagen. Wie gesagt, kommt die Amylase natürlicherweise im Getreide vor, aber der Gehalt, der kann dann jetzt je nach Mehlsorte ziemlich unterschiedlich sein. Drum nutzt man sowohl in der handwerklichen als auch der industriellen Brotproduktion oft zusätzlich Amylase, die gibt man dann eben von außen gewissermaßen zu, um die Teigqualität zu verbessern oder zu steuern. Da kann man dann statt reiner Amylase auch Malz nehmen, also Weizenmalz zum Beispiel. Man nennt es in der Praxis dann Weizenferment und das ist jetzt nichts anderes als Getreide, was man zum Auskeimen gebracht hat. Dadurch wurde das Korn stoffwechselaktiv, hat also selber schon mal Amylase produziert, das hat man wieder getrocknet und konnte das dann sozusagen als, sagen wir, Amylasekonzentrat gewissermaßen im Teig wieder einsetzen. Aus funktioneller Sicht sorgt die Amylase jetzt dann dafür, dass der Teig gleichmäßiger aufgeht, dass die Krume weicher wird, dass das Brot eine schöne Bräunung bekommt durch die Zuckermoleküle im Verlauf der Maillard-Reaktion. Ja, und besonders bei Backwaren jetzt mit kurzen Gehzeiten, wie man sagt, also wo man nur relativ kurze Zeit fermentiert, zum Beispiel Toastbrot oder so, da ist dann Amylase letztlich unverzichtbar, weil die ja zuständig ist dafür, dass der enzymatische Abbau beschleunigt wird.
Dann hast du noch die Proteasen genannt. Was hat es denn mit denen auf sich?
Also Proteasen, man nennt die in der Fachsprache streng genommen Peptidasen, weil die eben die Peptidbindungen in Proteinen spalten. Die spalten jetzt Proteine in kleinere Bruchstücke, also je nach Enzym dann eben zu den Peptiden oder auch weiter bis zu den einzelnen Aminosäuren. Das passiert zum Beispiel in unserem Körper bei der Eiweißverdauung, die beginnt im Magen, dann vor allem im Dünndarm. Ja, und so eine Eiweißspaltung, die kann man jetzt auch bei der Verarbeitung von Lebensmitteln anwenden. Das ist eben ein ganz wichtiges Beispiel, das sogenannte Labferment. Man nennt das auch Hymosin in der Fachsprache. Das wird eben im Magen von Kälbern gebildet und es macht dann eine ganz spezifische Spaltung von bestimmten Milchproteinen, den Caseinen. Und durch diese Spaltung werden die Caseine unlöslich, die fallen aus der Milch aus, kann man dann abtrennen und daraus dann letztlich den eigentlichen Käse herstellen. Das müssen wir mal ganz detailliert in einer extra Käsefolge besprechen. Ja, und neben diesem Labenzym, da gibt es dann noch viele andere Anwendungen von solchen Peptidasen. Man nutzt sie zum Beispiel für die Spaltung von Milchproteinen, für die Herstellung von bestimmten Säuglingsnahrungen, sogenannte hypoallergene Säuglingsnahrungen, die keine Allergien mehr auslösen. Ja, und da gibt es noch eine ganz beliebte Anwendung von Peptidasen, die man vielleicht auch aus dem eigenen Gewürzregal kennt. Und zwar ist die Anwendung als Fleischzartmacher.
Fleischzartmacher, das ist ein gutes Stichwort. Ich hatte das ja eingangs schon angeteasert. Kannst du kurz erklären, was das mit der Ananas zu tun hat?
Ja, also Fleischzartmacher, das sind ebenfalls proteinspaltende Enzyme und die dienen jetzt dazu, dass das Fleisch ja weniger zäh wird, dass es etwas mürber wird, wie man sagt, und damit dann besser kaubar, besser zart wird sozusagen. Ja, und da nutzt man jetzt tatsächlich pflanzliche Enzyme, zum Beispiel das Papain aus der Papaya oder das Bromelain eben aus der Ananas. Und diese Enzyme, die bewirken jetzt, dass die Proteine im Bindegewebe des Fleisches gespalten werden. Dadurch wird dann das Gewebe lockerer und das Fleisch wird weicher. Das ist vor allen Dingen nützlich, solche Enzyme für eben Fleisch mit viel Bindegewebe, also zum Beispiel bei Rindfleisch oder bei Wildfleisch. Da helfen die dann eben, ja, ich sag mal, das Mundgefühl von dem Fleisch zu verbessern. Diese Fleischzartmacher, die kommen dann oft die nutzt man oft in Gewürzmischungen, wo dann eben neben diesen Enzymen auch eben Salz, Pfeffer oder andere Gewürze drin sind, weil eben durch das Spalten der Proteine die Gewürze dann besser ins Fleisch eindringen können und damit dann insgesamt sozusagen auch der Geschmack des Fleisches optimiert werden kann. Sie werden dann einfach auf das Fleisch draufgetragen oder draufgestreut sozusagen, die lässt man eine gewisse Zeit einwirken und so entfalten die dann sozusagen ihre fleischzartmachende Wirkung.
Sind diese Enzyme in der Ananas auch dafür verantwortlich, dass die Zunge so pelzig nach dem Konsum wird?
Ja, absolut. Dieses brennende oder pelzige Gefühl, wie du es ausdrückst, auf der Zunge, das kommt tatsächlich von dem Enzym, von diesem Enzym Bromelain. Das ist vor allen Dingen in frischen oder in noch unreifen Ananas drin. Und dieses Bromelain, wenn es jetzt im Mund dann mit der Mundschleimhaut oder mit der Zunge in Kontakt kommt, dann fängt es auch da an, gewissermaßen Proteine abzubauen. Und es führt dann eben zu diesem Brennen auf der Zunge. Das wird dann noch ein bisschen verstärkt durch die Fruchtsäuren. Dieses Phänomen ist aber völlig ungefährlich. Das ist definitiv auch keine allergische Reaktion, wie man es manchmal hört, sondern das tritt tatsächlich eben nur dann auf, wenn eben sehr viel unreife Ananas gegessen wird und hört dann nach ein paar Stunden noch wieder auf.
Fleischsattmacher kannte ich bisher noch nicht. Ich kannte nur Fleischkleber. Irgendwo habe ich den Begriff Frankensteak mal gehört. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, was man da so umgangssprachlich als Fleischkleber bezeichnet, das ist tatsächlich jetzt auch ein Enzym und das Enzym heißt Transglutaminase. Ja, und dieses Enzym macht jetzt, wenn man so will, fast das Gegenteil von den Fleischsattmachern. Es verknüpft nämlich Proteine wieder untereinander. Es bildet also aus diesen Proteinen quasi ein großes Netz aus kleineren Proteinen. Die Proteine polymerisieren, wie man sagt, und dadurch verkleben dann gewissermaßen viele kleinere Fleischstückchen zu dem großen Stück und das schaut dann wieder aus wie ein festes, großes Steak oder so. Dieses Enzym, das kann man jetzt nicht nur bei Fleisch einsetzen, man kann es auch zum Beispiel bei Backwaren verwenden, da macht es dann die Krume fester. Oder man kann es einsetzen in der Joghurtherstellung, da hilft es dabei, dass das Joghurtgel stabiler wird, reproduzierbar hergestellt werden kann, keine Schwankungen in der Produktqualität auftreten oder so. Ja, aber meist in der Öffentlichkeit steht tatsächlich die Anwendung im Fleischbereich, etwa zum Beispiel bei der Herstellung von sogenanntem Formfleisch. Dieses Formfleisch ist ein Fleisch, was aus vielen kleinen Fleischstückchen gewissermaßen zusammengepresst wird. Ich meine, daran ist auch nichts auszusetzen, es muss halt nur als Formfleisch deklariert werden. Und dann müsste, wenn man das jetzt mit Transglutaminase macht, die Transglutaminase auch in der Zutatenliste stehen, weil es ja noch aktiv ist im Endprodukt. Und da wird jetzt nicht ganz zu Unrecht kritisiert, dass man jetzt, wenn man das nicht kenntlich macht, mit dieser Transglutaminase quasi, ja, ich sag mal, eine bessere Qualität vortäuschen kann. Unter Umständen vielleicht, was auch oft kritisiert wird, vielleicht sogar hygienisch nicht mehr gutes Fleisch gewissermaßen wieder zu einem Steak ja zurückverwandeln kann oder so. Und das ist natürlich nicht zulässig und sowas wird natürlich dann auch zu einer Herausforderung für die Lebensmittelüberwachung, denn das wäre eine Irreführung der Verbraucherinnen und Verbraucher und das müsste man natürlich dann entsprechend nachweisen und verfolgen.
Sind diese vernetzten Proteine irgendwie schlechter verdaubar oder irgendwie anders schädlich für unseren Körper?
Nee, da gibt es jetzt tatsächlich auch viele Untersuchungen, auch von uns im Labor. Der Einfluss dieser Vernetzung auf die Verdaubarkeit zum Beispiel ist minimal, wenn überhaupt messbar. Man braucht also sozusagen nur ganz wenige von diesen Verknüpfungsstellen, damit das Protein miteinander polymerisiert. Man kann dann vielleicht auch nur erwähnen, dass diese sogenannten Isopeptide, die entstehen da, so heißen die, da ist zwar jetzt die essentielle Aminosäure Lysin mit drin, man könnte jetzt diskutieren, da wird dann das Lysin vielleicht nicht mehr verfügbar. Tatsächlich ist aber quasi der Anteil an Lysin, der in diesen Isopeptiden drin steckt, sehr gering und damit ist es für die Proteinwertigkeit oder für die ernährungsphysiologische Qualität des Proteins eigentlich, macht es eigentlich nichts aus, diese Transglutaminase-Vernetzung.
Du hattest vorhin, als wir über das Thema Lebensmittelrecht gesprochen haben, kurz erwähnt, dass es zwei Enzyme gibt, die als Zusatzstoffe eingesetzt werden. Ja, was sind das denn für Enzyme und warum sind die jetzt Zusatzstoffe?
Es sind zwei Enzyme, die haben jetzt ganz spezifische Funktionen im Lebensmittel, für die dann eben die eigentliche Definition eines Zusatzstoffes eben gilt. Und zwar ist es das Enzym Lysozym, so heißt es. Dieses Lysozym ist ein Konservierungsstoff. Das Lysozym kann man isolieren, zum Beispiel aus Eiern. Im Ei, klar, kommt es in großen Konzentrationen vor. Ja, und dieses Lysozym, das hemmt jetzt das Wachstum von bestimmten Bakterien, die jetzt in Käse zum Beispiel zu Fehlreifungen führen könnten. Und dieses Enzym isoliert eben vor allen Dingen aus dem Eiklar, hat dann die E-Nummer 1105 und ist dann eben für bestimmte Käsesorten zugelassen. Ja, und das zweite Enzym, das ist die sogenannte Invertase, die hat die E-Nummer 1103 und die nutzt man vor allen Dingen in der Süßwarenindustrie. Und dieses Enzym, das spaltet jetzt den Zucker, den Haushaltszucker, die Saccharose, in die Einfachzucker, Glucose und Fructose. Dadurch entsteht dann so eine feuchtere Konsistenz gewissermaßen. Die Invertase sorgt dafür, dass die Füllung von Pralinen flüssig wird. Das ist dann so ähnlich wie Honig, die Konsistenz. Und gleichzeitig wird das Ganze dann süßer, weil die Fructose eben deutlich süßer ist als die Glucose. Und die Hauptfunktion des Enzyms, und darum ist sie auch zugelassen als sogenanntes Feuchthaltemittel, ist dann die, dass sie eben diese Füllungen vor dem Austrocknen schützt sozusagen, also das Wasser besser in der Füllung gewissermaßen behält und entsprechend ist es dann als so ein Zusatzstoff sozusagen eingestuft.
Wenn du jetzt schon vom Honig sprichst, unsere Honigfolge ist einer meiner absoluten Lieblingsfolgen und da wurden ja auch Enzyme erwähnt und Menschen behaupten ja, dass die Enzyme im Honig besonders wertvoll sind, die aber durchs Erhitzen verloren gehen und man deswegen unbedingt nicht erhitzten Honig kaufen soll. Ist da denn überhaupt was dran?
Ja, es stimmt natürlich zunächst, dass Honig in der Tat viele Enzyme enthält, die von den Bienen während der Honigproduktion dann in den Honig sozusagen hineingefügt werden. Die wichtigsten sind da die Invertase, die Diastase und die Glucoseoxidase. Wir haben sie gerade schon erwähnt, die Invertase, die spaltet den Zucker, die Diastase, die spaltet die Stärke und die Glucoseoxidase, das ist jetzt ein interessantes Enzym, die bildet, wenn man den Honig mit Wasser mischt, Wasserstoffperoxid, was man vielleicht manchmal kennt als Desinfektionsmittel und das trägt dann tatsächlich auch zur antibakteriellen Wirkung von Honig bei. So, tatsächlich sind jetzt aber diese Enzyme im Honig sehr hitzeempfindlich, die werden also bereits bei Temperaturen von 40 oder 45 Grad zunehmend inaktiviert und das nützt man jetzt auch als Qualitätskriterium für Honig. Da gibt es in der Honigverordnung exakte Vorgaben, nämlich zum einen die, dass Honig nicht erhitzt werden darf. Und das kann man überprüfen anhand der Enzymaktivität. Also man kann dann die Invertase und die Diastase sozusagen messen in ihrer Aktivität. Wenn die Aktivität zu niedrig ist oder überhaupt nicht mehr messbar ist, dann ist das eben ein Anzeichen dafür, dass der Honig hitzebehandelt wurde. Da gibt es dann Referenzwerte, die in der Honigverordnung stehen. So aus Gesundheitssicht ist das aber ehrlich gesagt eigentlich irrelevant, denn die genannten Enzyme, die spielen im menschlichen Körper keine Rolle. Und da ist es dann eben aus wissenschaftlicher Sicht doch ziemlich übertrieben, wenn man jetzt behauptet, dass diese Enzyme eine besonders gesundheitsfördernde Wirkung hätten oder so, die dann durchs Erhitzen verloren gehen. Also zum einen darf man Honig eh nicht erhitzen und entsprechend kann dann auch keine besondere gesundheitliche Wirkung verloren gehen. Das gilt vielleicht allenfalls für die Glucoseoxidase und deren ja antibakterielle Wirkung, die ist dann tatsächlich nach dem Erhitzen weg. Allerdings ist da jetzt auch die Studienlage, also im Sinne von hilft diese Glucoseoxidase jetzt tatsächlich, sagen wir mal, gegen Entzündung oder irgendwie sowas, da ist die Studienlage sehr dünn bezüglich der echten Wirkung bei Menschen.
Thomas, ich habe mich auf deiner Webseite umgeschaut und da steht, dass du mit deiner Arbeitsgruppe auch ganz viel Forschung im Bereich der Enzyme betreibst. Kannst du vielleicht da kurz umreißen, was ihr da genau macht, an was ihr da arbeitet?
Ja, das ist richtig. Wir hatten und wir haben tatsächlich aktuell eine ganze Reihe von Projekten, die sich mit Enzymen beschäftigen, wobei uns am meisten momentan die Wirkung von bestimmten Enzymen im menschlichen Körper interessieren. Ich kann ja vielleicht mit zwei Beispielen ganz kurz beschreiben. Wir untersuchen da spezielle Enzyme, die im Dünndarm gebildet werden. Und wir schauen uns an, wie die jetzt auf bestimmte Verbindungen wirken, die beim Erhitzen von Lebensmitteln gebildet werden. Die heißen, Achtung, komplizierter Begriff, Aldoketoreduktasen. Ja, und wir vermuten, dass diese Enzyme für den Menschen so eine Art Schutzsystem vielleicht bilden gegenüber schädlichen Verbindungen, sogenannte Carbonylverbindungen, die wiederum jetzt beim Erhitzen, beim Backen und beim Braten entstehen. Und wenn man jetzt so sehr viel von diesen erhitzten Lebensmittel isst, nimmt man eben sehr viele von diesen Carbonylverbindungen auf. Und wir vermuten eben, dass diese Enzymaktivität von diesen speziellen Aldoketoreduktasen im Dünndarm möglicherweise das Ergebnis einer evolutionären Anpassung des Menschen an den Verzehr von gekochtem Essen ist. Also dass wir quasi ein Schutzenzym entwickelt haben oder ein Schutzsystem vielleicht besser entwickelt haben, was uns vor diesen möglichen reaktiven Substanzen gewissermaßen bewahrt. Ja, und dann ein zweites Beispiel, da interessieren wir uns ebenfalls für Verdauungsenzyme, und zwar für die Amylase, die im Speichel gebildet wird, und die Sucrase, die wird im Dünndarm gebildet. Und da untersuchen wir, ob jetzt bestimmte Verbindungen in Lebensmitteln, zum Beispiel in Zimt oder in Früchten, diese Enzyme hemmen könnten. Was dann wiederum dazu führen würde, dass der Blutzucker nach dem Essen von kohlenhydratreicher Nahrung langsamer ansteigen würde. Und das wäre vielleicht ja ein günstiger Aspekt, insbesondere bei Diabetes.
Das klingt ja sehr spannend und offenbar gibt es ja viel zum Thema Enzyme zu erforschen. Wenn wir jetzt noch einen kleinen Blick über den Tellerrand werfen und den Bereich Lebensmittel und Verdauung verlassen, also wo spielen denn Enzyme dann noch eine Rolle? Und ja, was bringt da vielleicht die Zukunft? Kannst du da noch kurz was sagen?
Ich befürchte, dass man das jetzt in Kürze nicht wirklich beantworten kann. Ich sage es nämlich so, wie wir ja einleitend besprochen haben, spielen Enzyme ja praktisch in allen lebenden Systemen eine Rolle. Und entsprechend kann man daraus natürlich ganz viele Forschungsfragen und auch viele Anwendungen ableiten. Vielleicht nur ein paar Aspekte. Enzyme sind ganz wichtig in der Medizin und in der Pharmazie, denn sehr viele Erkrankungen haben einen direkten Zusammenhang mit Störungen in der Regulation bestimmter Enzyme. Da wirken dann die Enzyme möglicherweise zu stark gewissermaßen und es führt dann eben zu möglichen pathologischen Konsequenzen. Und deshalb sind jetzt ganz viele Medikamente Hemmstoffe für bestimmte Enzyme. Die bekannten Schmerzmittel Aspirin oder Ibuprofen zum Beispiel, das sind Hemmstoffe für Enzyme, die heißen Zyklooxygenasen und das sind wiederum ganz zentral in ihrer Bedeutung, zum Beispiel für die Steuerung von Entzündungsprozessen. Andere Medikamente werden zum Beispiel bei Bluthochdruck verschrieben, das sind die sogenannten ACE-Inhibitoren und die, wie der Name schon sagt, die hemmen ein ganz spezifisches Enzym, was für die Blutdruckregulation relevant ist. Auch cholesterinsenkende Medikamente, die sogenannten Statine, das sind jetzt Hemmstoffe für ein Enzym, was die Cholesterinbiosynthese reguliert. Ja, und da kann man jetzt die Aufzählung endlos fortsetzen. Man sieht also, dass die Suche nach solchen Hemmstoffen, nach solchen Inhibitoren für bestimmte Enzyme so eins der ganz großen Themen in der medizinischen und pharmazeutischen Forschung ist. Ja, und wenn man jetzt ein bisschen über die Zukunft der Enzymforschung spekuliert, dann sieht man, dass Enzyme eigentlich so in allen Bereichen, in denen so Fragen wie, ich sage mal, Nachhaltigkeit oder Energieeffizienz oder Ressourcenschonung, wenn man so all diese wichtigen Schlagworte mal aufzählt, überall dort könnten dann Enzyme relevant werden. Da ist zum Beispiel ein ganz gezieltes Zukunftsfeld, das gezielte Design von Enzymen. Da gibt es die Methode der gerichteten Evolution. Dafür hat es auch vor einiger Zeit einen Nobelpreis bekommen, gegeben. Und zwar kann man Enzyme im Labor sozusagen systematisch verändern und an neue Aufgaben anpassen. Also zum Beispiel für bestimmte Reaktionen in der chemischen Industrie, die man dann bei niedrigeren Temperaturen ablaufen lassen kann. Oder für die Herstellung auch zum Recycling von Kunststoffen. Da kann man Enzyme dann perspektivisch einsetzen. Dann haben Enzyme ein großes Potenzial im Umweltbereich, etwa zum Abbau von Schadstoffen in der Wasseraufbereitung, bei der Entwicklung biologischer Recyclingverfahren. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber man geht heute davon aus, dass solche enzymatischen Prozesse ja in vielen Bereichen der, wie man so schön sagt, industriellen Wertschöpfung eingesetzt werden können. Da wird die Zukunft noch viele Anwendungen bringen.
Thomas, abschließend vielleicht nochmal der kleinere Kurs zum Anfang. Also machen Enzyme unsere Lebensmittel nun still und leise besser oder sind sie lautlose Komplizen einer immer stärker optimierten Industrie?
Also wir haben ja einleitend gesagt, dass Enzyme zelluläre Maschinen sind und in lebenden Organismen bestimmte Funktionen erfüllen. Und wenn man jetzt dieses Bild vielleicht nochmal aufgreift, dann könnte man sagen, dass Enzyme im Lebensmittelbereich gewissermaßen, ich sage mal, natürliche biologische Werkzeuge sind. Ja, wir nutzen für Lebensmittel exakt die Prozesse, die so auch in der Natur ablaufen, nur halt gesteuert und für ja, bestimmte Anwendungen optimiert. So, und bei jedem Werkzeug muss man jetzt die kritische Frage eigentlich nicht so sehr stellen, sind jetzt die Enzyme gut oder schlecht oder ist das Werkzeug gut oder schlecht, sondern wofür setzt man denn das Werkzeug ein? Wofür setzt man die Enzyme ein? Wenn man sie jetzt nutzt, um zum Beispiel die Qualität von Lebensmitteln zu verbessern, um die Sicherheit zu verbessern, um die nachhaltige Produktion zu verbessern, dann sind sie in der Tat, ich möchte sagen, unverzichtbare Helfer. Vor allen Dingen auch, weil diese Enzyme im Verdauungstrakt ja abgebaut werden als Proteine. Damit sind sie, wenn man jetzt mal von ganz seltenen Allergien gegen Enzyme absieht, auch gesundheitlich unproblematisch. Auf der anderen Seite kann man Enzyme natürlich in Einzelfällen, wir haben es ja besprochen, Stichwort Fleischkleber, auch dazu nutzen, um ja eventuell minderwertige Ausgangsprodukte irgendwie ja, aufzuwerten, damit die Qualität vorzutäuschen und damit vielleicht irreführenden Profit zu machen, sage ich mal. Und dann sind es aber aus meiner Sicht wirklich sehr seltene Fälle, sehr spezielle Fälle. Und diese, ich sage mal, Komplizenschaft, die darf dann aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass man Enzyme generell irgendwie so als, sag mal, Mittel für irgendwelche Tricks der Lebensmittelindustrie oder so abqualifiziert. Das wäre aus meiner Sicht wissenschaftlich nicht seriös. Die Frage ist halt schlicht und einfach, wo und wie wir eine Enzymtechnologie einsetzen und wie verantwortungsbewusst wir sie einsetzen.
Vielen Dank, lieber Thomas, liebe Jule. Wir haben also gehört, dass Enzyme weder Superhelden noch Komplizen der Lebensmittelindustrie sind. Sie sind hochspezialisierte, unglaublich effiziente Werkzeuge der Natur. In der Lebensmittelherstellung sind sie sichere und oft sogar nachhaltige Helfer, weil sie Prozesse gezielt steuern, Energie sparen und Ressourcen schonen. Kritisch wird es dort, wo Transparenz fehlt oder wo technologische Möglichkeiten dazu genutzt werden, Qualität vorzutäuschen. Ja, und wenn Sie der Meinung sind, dass unser Podcast ein Katalysator für Ihre Wissensgewinnung zu allen Fakten rund um Lebensmittel, Lebensmittelchemie und Ernährung sein kann, dann hören Sie gerne unsere weiteren Folgen und abonnieren unseren Kanal. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.